Bei uns im Studio sitzt heute Eckhard Schürle und der wird sich gleich mal selber vorstellen. Hallo ja. Eckhard.
Hallo, guten Tag. Ja, mein Name ist Eckhard Schürle. Ich bin Historiker, habe hier lange in Erfurt gelebt und mich unter anderem mit der Stadtgeschichte Erfurts im Nationalsozialismus beschäftigt, mit einigen anderen Leuten. Und wir haben hier Stadtrundgänge entwickelt, die so die Zeit außerhalb des schönen Mittelalters oder jenseits der Krämerbrücke vorstellt, was hier in der Zeit des Nationalsozialismus passiert ist.
Und weil du dich damit so gut auskennst, dürfen wir dir heute ganz viele Fragen stellen zum Thema Jugendlichsein im Nationalsozialismus. Ich bin ja nun so Kind des 21. Jahrhunderts und habe mich gefragt, was es bedeutet, im Nationalsozialismus aufzuwachsen. Was es für die Freiheit bedeutet und oder halt auch nicht Freiheit und für die Entwicklung des Einzelnen.
Also da muss man im Prinzip ein bisschen genauer hingucken, wann die Kinder oder Jugendlichen genau geboren wurden. Es gab ja durchaus noch junge Menschen, die in der Zeit der Weimarer Republik geboren wurden, dort vielleicht schon was von Jugendgruppen mitbekommen haben, die in Parteien engagiert waren und die eben das demokratische System kennengelernt haben. Aber es gab auch jüngere Kinder, die vielleicht 1933 erst 4, 5, 6 Jahre alt waren und im Prinzip ihre ganze Sozialisation in der Diktatur erfahren haben, also gleich mit den NS-Organisationen wie der Hitlerjugend aufgewachsen sind und gar nichts anderes kennengelernt haben.
Wenn man nichts anderes, es gab ja trotzdem irgendwie Widerstand im Nationalsozialismus, auch von Jugendgruppen, aber gerade die so da reingeboren sind, wie konnte das passieren, dass so ein kritischer Gedanke aufkam, weil eigentlich waren kritische Gedanken ja verboten.
Auf der einen Seite gab es natürlich ältere Menschen, mit denen man sich austauschen konnte. Es gab die Eltern, die vielleicht noch andere Erfahrungen gemacht haben in der Weimarer Republik, die ihren Kindern nochmal ein anderes Weltbild verschaffen konnten, als das, was sie über die Propaganda der Nationalsozialisten erfahren haben. Aber es gab eben auch Kinder und Jugendliche, die in den NS-Organisationen groß geworden sind, dort vielleicht auch anfangs mit Begeisterung mitgemacht haben, weil es viele Freizeitmöglichkeiten gab, Zeltlager, Ausflüge, die vielleicht erstmal nicht als Propagandaveranstaltung zu durchschauen waren und die dann aber selber auch gemerkt haben, sie müssen dort immer gehorchen, was die Leiter sagen und dass dort auch Freiräume eingeschränkt waren und die dann selber drauf gekommen sind, dass das vielleicht nicht das ist, was zu ihren Lebensentwürfen oder Vorstellungen passt.
So, gab es ja dann relativ viel jugendlichen Widerstand. Also bekannt Weiße Rose und diese Edelweißpiraten. Genau, aber wie konnten die sich untereinander, haben die sich vernetzt, konnten die sich austauschen, hatten die irgendwie Erkennungszeichen, konnten die so, weil die konnten ja nicht klar sagen, wir gehören zu diesem Widerstand, weil dann wurde man ja weggesperrt oder nicht.
Also zum einen gab es nicht sehr viele Gruppen, denn die meisten Menschen haben mitgemacht, entweder als Mitläufer oder als Zuschauer. Die haben eben keinen Widerstand geleistet und sich irgendwie mit dem System arrangiert und angepasst. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, gab es dafür, dass es eine Diktatur war und die Freiräume sehr eingeschränkt waren, doch wieder relativ viele Menschen, die sich nicht angepasst haben und die Widerstand geleistet haben oder in Opposition zum System standen. Und das ist besonders erstaunlich, wenn das auch Jugendliche waren, die ja erstmal weniger Einfluss und Macht haben als die Erwachsenen. Und die Erwachsenen haben dann später mal gesagt, wir konnten ja nichts dagegen tun. Aber es ist schon erstaunlich, wenn Ende der 30er Jahre Jugendliche offen ihren Protest zum Ausdruck bringen und ihre offene Distanz zum Regime gezeigt haben, denen die zum Beispiel nicht mehr zur Hitlerjugend gegangen sind oder die Uniform irgendwann nicht mehr angezogen haben. Das war dann auch ein schleichender Prozess. Das ist oft nicht von heute auf morgen passiert, sondern sie haben gemerkt, nee, wir wollen da eigentlich nicht mehr mitmachen und haben dann vielleicht andere Leute kennengelernt, die ähnliche Gedanken haben und sich mit denen zusammengeschlossen.
Was wäre passiert, wenn ich gesagt hätte, ich gehe nicht mehr zur Hitlerjugend? Das fällt den anderen ja auf. Was passiert denn? Werde ich irgendwie verhört und eingesperrt oder werden meine Eltern bestraft? Was passiert?
Also auch im Nationalsozialismus muss man sagen, dass natürlich Kinder und Jugendliche anders behandelt wurden als Erwachsene. Auch dort gab es Strafen, aber die sind natürlich ein bisschen anders ausgefallen als bei den Erwachsenen. Und am Anfang stand erstmal das Ziel der Nationalsozialisten, möglichst alle Kinder und Jugendlichen in der staatlichen Organisation der Nationalsozialisten zu erfassen. Und das beruhte anfangs auf Freiwilligkeit. Erst später 1936 und 1939 wurden schärfere Gesetze erlassen, die das zur Zwangsmitgliedschaft erklärt haben. Genau, und der Alltag in der Hitlerjugend sah so aus, dass da öfter mal Veranstaltungen stattgefunden haben. Da wurden dann Propaganda-Vorträge gehalten, die wurden ideologisch beeinflusst, aber es gab dann auch Ausflüge und Freizeiten. Und während des Zweiten Weltkrieges änderte sich der Alltag ein bisschen. Viele derjenigen, die diese Gruppen angeführt haben, die leitende Funktionen hatten bei der Organisation, sind dann in den Krieg eingezogen worden. Und die Nationalsozialisten versuchten ja wirklich alle Kinder und Jugendlichen zu erfassen. Das heißt, es war auch ein riesiger Apparat, den man erstmal organisieren musste. Alle anderen konkurrierenden Verbände wurden schließlich verboten. Und es ist dann zunehmend schwer gefallen, das alles zu kontrollieren und quasi zu gucken, wer kommt nicht, wie kann man darauf reagieren. Und das wurde im Krieg immer schwieriger. Und dann war das auch ein schleichender Prozess, dass eben Leute mal gekommen sind und die nächste Woche sind sie vielleicht nicht gekommen. Oder die Hitler-Jugenduniform manchmal angezogen hatten und manchmal nicht und sich dann immer mehr zurückgezogen haben. Aber wie gesagt, in Kriegszeiten ließ sich das auch schwerer kontrollieren von den Nationalsozialisten. Und es gab dann durchaus große Bewegungen. Auch in Leipzig waren es teilweise Tausende von Jugendlichen, die sich dann in diesen Meuten oder Klicken organisiert hatten und die eben nichts mit der Hitlerjugend zu tun hatten. Und da täuschen heute manchmal die Fotos, die wir im Fernsehen sehen, wo wir die Krisenaufmärsche sehen und denken, alle haben mitgemacht und es gab gar keine Möglichkeit, Widerstand zu leisten. Da sind die Bilder manchmal ein bisschen irreführend heute.
Unser Projekt steht ja so ein bisschen in dem, das hat so das Grundthema Diskriminierung von Jugendlichen. Jetzt kommt eine ganz platte und naheliegende Frage. Wie weit wurden Jugendliche im Nationalsozialismus diskriminiert? Untereinander haben sich gegenseitig diskriminiert, ich keine Ahnung, aber jedenfalls untereinander oder von den Erwachsenen oder je nachdem, ob sie, wenn sie mitgemacht haben und oder wenn sie nicht mitgemacht haben, inwiefern spielte das da eine Rolle?
Natürlich gab es auch damals in der Zeit des Nationalsozialismus Diskriminierung unterhalb oder zwischen den Jugendlichen. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte eines Sohnes, dessen Vater hier eine Apotheke betrieben hat. Die Familie waren Juden. Aber sie haben sich nicht als religiös verstanden. Also ähnlich wie heute vielleicht Christen, die sagen, ja, ich gehe an Weihnachten in die Kirche, aber ansonsten habe ich damit nichts zu tun. War für die, hatte das Jüdischsein keine große Rolle gespielt. Und der Sohn dieses Apothekers erzählte dann, dass er einmal in die Schule gekommen ist und die Lehrer hatten gefragt, was für eine Konfession oder welche Religion habt ihr? Und dann haben die anderen Kinder gesagt, na, ich bin evangelisch oder katholisch. Und er hat dann einfach auch gesagt, evangelisch, weil er mit der Frage gar nichts anzufangen wusste. Und ihm ist es dann erst später klar geworden, dass er Jude ist oder dass ihn die anderen auch so sehen. Und als es in der Klasse öffentlich geworden ist, ist er zunehmend ausgegrenzt worden. Die Kinder haben dann auch mitbekommen, der ist jetzt irgendwie anders als wir, obwohl sie davor jahrelang miteinander gespielt haben, ihre Freizeit gestaltet haben. Und diese Diskriminierung haben die Kinder natürlich auch im Schulalltag oder auf dem Pausenhof erfahren. Und dann erzählt er, wie plötzlich einer seiner jüdischen Mitschüler nicht mehr da war. Und diese Prozesse sind natürlich ganz stark und massiv für diese Kinder gewesen, das so im Alltag zu erfahren, diese Ausgrenzung.
Vielleicht nicht nur Diskriminierung unter den Jugendlichen, sondern auch Diskriminierung der Erwachsenen gegenüber den Jugendlichen. Weil wir haben ja auch bei Ihrem Vortrag gehört, dass das eine Mitglied von den Edelweißpiraten oder der Weißen Rose, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wurde beschrieben als fauler, arbeitsscheuer, fauler, frecher Mensch. Und dass sowas vielleicht öfters passiert ist, dass man sowas als Vorwand gehabt hatte, um die Leute halt an die Wand zu stellen und sagen, ja, das sind schlechte Menschen, die da in diesen Oppositionsparteien mitwirken.
Ja, die offizielle Politik und die Propaganda der Nationalsozialisten hat natürlich versucht, diese Ausgrenzungsprozesse zu befördern und bestimmte Gruppen schlecht zu reden, die eben nicht zu der in Anführungszeichen deutschen Volksgemeinschaft gehören sollten. Das waren politisch Andersdenken, das waren Homosexuelle, das waren Künstler, Künstlerinnen, die vielleicht der modernen Kunst sich zugewandt hatten in der Musik oder in der Malerei. Und das waren Menschen, die vielleicht aus sozial schwierigen Verhältnissen stammten, wo die Eltern Alkoholiker waren, die dann als asozial in Anführungszeichen beschimpft und ausgegrenzt wurden. Und solche Stigmatisierung und Ausgrenzung, die gibt es natürlich auch so schon in der Gesellschaft, aber hier wurden sie quasi vom Staat nochmal gefördert, um zu sagen, das ist jetzt hier die deutsche Volksgemeinschaft und das sind die Gruppen, die da nicht dazugehören und ausgegrenzt werden. Und natürlich ist es dann einfach für die Leute zu sagen, ich mache da einfach mit bei der Ausgrenzung, als mich dagegen zu stellen und zu sagen, nein, ich setze mich jetzt auch für die Leute ein, die dort ausgegrenzt oder verachtet werden.
Den Jungen und Mädchen wurde ja durch die strenge Reglementierung durch den Staat, dadurch, dass sie in Gemeinschaften eintreten mussten wie die Hitlerjugend, sehr schnell ihre Kindheit genommen. Kann das die Opposition begünstigt haben, also dass die jungen Menschen sich gegen den Staat aufgelehnt haben?
Der Staat hat natürlich schon sehr stark das ganze Leben und die Freizeit der Kinder und Jugendlichen beeinflusst. Es gibt eine berühmte Rede von Hitler, wo er sagt, wir wollen, dass die Jugend eben nicht mehr frei ist, sondern dass wir sie in allen Lebensstadien kontrollieren können, dass wir immer im Griff haben, was sie machen, was sie denken. Und am Ende sagt er, und sie werden nicht mehr frei sein ihr ganzes Leben lang. Das bringt es nochmal ganz schön auf den Punkt. Aber sie haben natürlich auch versucht, attraktive Angebote zu machen, weil alles funktioniert nicht mit Zwang. Man kann nicht Millionen von Menschen durch Zwang auf eine Linie bringen. Das heißt, sie haben immer auch versucht, attraktive Angebote zu machen. Aber das ist dann auch an Grenzen gestoßen. Und viele Jugendliche haben dann auch selbst gemerkt, da habe ich eben keine Freiräume und da werde ich drangsaliert und militärisch gedrillt. Das will ich eigentlich gar nicht. Und haben festgestellt, dass diese freien Gruppen, die es dann eben auch gab, die sich dem entzogen haben, die vielleicht selber ihre Freizeit gestaltet haben, zusammen Ausflüge unternommen haben, in Thüringer Wald gefahren sind, wo sie eben nicht kontrolliert und beobachtet wurden, dass die vielleicht viel spannender und interessanter sind als diese gleichgeschalteten, uniformierten Kinder und Jugendlichen in der Hitlerjugend.
Inwiefern hatte man noch eine Chance, wenn man irgendwie anders war, inwiefern hatte man eine Chance auf Bildung und Entwicklung? Also man konnte ja nicht in dem System irgendwie aufsteigen oder so, weil man das ja nicht hingenommen hat einfach so. Wie ging das dann zu leben?
Also grundsätzlich muss man zu dieser Zeit sagen, also auch vor 1933 waren die Aufstiegsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche deutlich schlechter, als es heute ist. Das heißt, jemand, der in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen ist, da war klar, der macht irgendwie eine Lehre, geht in die Fabrik und tritt so ein bisschen in die Fußstapfen der Eltern und dort in ein anderes Milieu reinzukommen oder zu sagen, ich will jetzt aufs Gymnasium gehen und studieren, das war damals mehr oder weniger undenkbar und die Nationalsozialisten haben das natürlich weitergeführt, haben aber nochmal neue Ausgrenzungen eingeführt, indem sie zum Beispiel nicht wollten, dass Frauen an die Universität gehen, haben das quasi wieder zurückgedrängt. Also da gab es sowieso relativ wenig Chancen, so sein eigenes Umfeld, sein eigenes Milieu zu verlassen.
Dann hätte ich noch eine abschließende Frage, die ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Wozu gab es einen Zweiten Weltkrieg, wenn wir heute wieder Nazis wählen?
Dahinter steckt natürlich die Frage, können wir aus der Geschichte lernen? Und da sagen die Historiker immer, nein, wir können natürlich nicht aus der Geschichte lernen, weil Geschichte wiederholt sich nicht. Man kann da mit diesen Beispielen und dem Blick in die Geschichte natürlich sensibilisieren für bestimmte Probleme. Aber es gibt auch keinen Automatismus, der sagen kann, hier, seht her, was da Schreckliches passiert ist. Und dann sehen gleich alle ein, okay, das wollen wir denn natürlich nicht. Und dann sind wir jetzt wieder friedliche Demokraten. Es gibt auch die Vorstellung manchmal, wenn man mit einer Jugendgruppe oder mit jungen Nazis mal das Konzentrationslager oder die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald besucht, dann sind die so schockiert, dass sie plötzlich keine Nazis mehr sind. So funktioniert natürlich keine Bildungsarbeit. Und Geschichte ist aber trotzdem wichtig, um quasi bestimmte Sachen zu kennen und Sachen zu verstehen. Und von daher ist es natürlich ein Teil der Bildung, aber es funktioniert natürlich alles in einem längeren Prozess. Und ich würde sagen, Lernen ist eben wichtiger als jetzt diese Schocktherapie mit bestimmten Bildern. Das funktioniert am Ende nicht.
Okay, dann bedanke ich mich, dass du hier warst und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Tschüss. Ebenso, vielen Dank.